Herzlich willkommen beim Retail News Flash Podcast. Die international erfahrenen Retail-Enthusiastinnen Anna Hegenbart und Heidemarie Kritz berichten 14-tägig über News aus dem Handel.
Sehr gut, und hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Und heute sitzen wir im schönen Baden bei Wien, gemeinsam mit Heidi und unserem Gast Roman Schwarzenegger von Standort und Markt, der uns heute ein paar besondere Einblicke in die Retail-Landschaft auch geben wird. Guten Morgen, Heidi. Guten Morgen, Roman.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass wir da sind. Roman, kannst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und
Ja, mein Name ist Roman Schwarzenegger. Ich habe Geografie studiert. Bin dann zu Standort und Markt gekommen, relativ bald. Das war schon 1996. Seit 2002 bin ich der Gesellschafter. Und bin sozusagen fast schon ein Urgestein. Habe dann während meiner Arbeit eben auch das Doktorat abgeschlossen. Das war dann 2012, übrigens beim Herrn Fassmann, der später dann Minister war. Und bin seit 2016 auch Generalsekretär des ACSB, des Austrian Council of Shopping Places. Wir sind ein bisschen das Pendant zum Handelsverband. Wir sind die freiwillige Interessensvertretung, sagt der Handelsverband auch immer, also die freiwillige Interessensvertretung, vor allen Dingen der Handelsimmobilien. Wir haben aber auch Händler als Mitglieder. Und da bin ich Generalsekretär seit eben 8 Jahren.
Sehr schön. Wir freuen uns, dass wir heute eine gemeinsame Folge aufnehmen können und wir später dann noch ein bisschen mehr im Detail über Standort und Markt und ein paar detailliertere Fragen sprechen können. Jetzt sind wir ja heute in Baden. Ich persönlich finde ja, dass Baden für sein Casino bekannt ist. Heidi, woran denkst du, wenn du an Baden denkst? Und Roman, was ist in Baden wirklich spannend?
Naja, ich denke an den Kurpark. Ich glaube, der Kaiser ist da schon sehr oft sehr gerne spaziert. Es ist wunderschön hier. Und natürlich auch die kleinen, zarten Biedermeiergässchen, wo man schön einkaufen kann, sprechen auch für sich.
Ja, sie hat es schon gut charakterisiert. Ja? Ich bin geborener Badener und lebe wirklich gerne da. Und bin auch geschichtlich da was interessiert. Ja. Also Biedermeiergässchen gibt es deswegen, weil Baden irgendwann mal komplett abgebrannt ist.
Ja.
Dementsprechend dann 1812, glaube ich, wieder war der große Brand und dementsprechend dann eben im Stile des Biedermeiers in großen Teilen aufgebaut wurde. Und ja, die Gässchen sind nett. Das ist zum Shoppen nett für Shopbetreiber teilweise, wenn wir schon bei einem Einkaufspodcast sind, teilweise herausfordernd, weil die Shopgrößen so klein sind. Außerdem ist fast alles denkmalgeschützt.
Ja.
Was sollte man sich denn sonst in Baden noch anschauen? Also Baden ist ja jetzt auch Weltkulturerbe. Eben aufgrund seiner Kuraktivität mit 13 anderen europäischen Städten. Und da sollte man sich auf jeden Fall das Strandbad anschauen. Also das ist wirklich, wer das nicht kennt, das ist ein Freibad, mit einer der größten Wasserfreiflächen Europas. Und es ist übrigens auch noch ein Jugendstilgebäude, ich glaube in den 20er Jahren gebaut. Das ist wirklich beeindruckend. Und mit Natursand. Also,
ja, wirklich. Ja, das ist ein Beach-Flair.
Ja, mit Beach-Flair.
Der Sommer kommt.
Ich glaube, ein Beach-Flair bald ja, der Sommer kommt, am 1. Mai jetzt auch gesperrt.
Perfekt. Die Temperaturen steigen jetzt.
Ja, hoffentlich.
Super. Und wir freuen uns auf eine spannende Folge heute. Heidi wird uns die coolsten Stores gemäß List präsentieren, aber auch, wo Veja und Swarovski neue Stores eröffnen werden. Ich persönlich werde mit teurem Köfferchen nach Düsseldorf reisen und schaue mir da den neuen Rimowa-Store an. Und danach trinke ich Kaffee in Jakarta, in Indonesien und auch Dubai. Der liebe Roman ist natürlich auch nicht nur zum Zuhören hier, sondern wird uns, wie eingangs auch schon erwähnt, ein paar Fragen zu Standorten und auch dem Markt beantworten. Und ich würde sagen, let's go mit
neue Formate und Eröffnungen.
Ja, und da sind wir jetzt in Mailand gelandet. Letzte Woche war ja die Mailänder Designmesse. Neben der Eröffnung auch in Venedig mit der Biennale. Und diese Chance hat Swarovski gut genutzt und hat seinen ersten Flagship-Store auf der Piazza del Duomo 31 eröffnet. Und zwar auf rund 550 Quadratmeter über 3 Etagen. Das Konzept, ja, also ganz, ganz schön und toll umgesetzt, wieder nach dem Entwurf von der Kreativdirektorin des Unternehmens, Giovanna Engelbert, die dieses Konzept, das den Namen hat, Com Wander, ins Leben gerufen hat. Bunte Kristallwelten, achteckige Schachteln ineinander oder aneinander gefügt. Und es ist eine imaginäre Welt, die die Wissenschaft mit der Magie verbindet. Und in diesem Shop kann man alle Kollektionen des Unternehmens entdecken, aber auch zum ersten Mal in Europa Schmuckkollektionen, die sich Swarovski Created Diamonds nennen. Warum? Weil sie eben aus Labor gezüchtete Diamanten bestehen. Und denen wurde dann auch ein eigener Raum natürlich gegeben, wo man die dann bewundern kann. Mailand ist jetzt nach Fifth Avenue in New York und Rosenberg in Seoul nun der dritte Flagship Store, der in den letzten Monaten eröffnet wurde.
Sehr schön. Wir haben ja in Designer Hotel Drummond letztes Jahr einen neuen Swarovski Flagship aufgemacht, auch lauter, also eine ganz hohe Glasfassade, komplett in Blau. Das ist so, war so damals deren Outlet-Farbe. Und ja, man sieht jetzt die Swarovski Stores ja überall in der Welt aufpoppen in verschiedensten Farben. Das sind schon richtige Eyecatcher.
Ganz genau. Vom Glitzern und Glänzen. Und Funkeln kommen wir jetzt zu etwas mehr Bodenständigerem. Und zwar Veja hat in London einen neuen Store eröffnet. Und zwar zwischen Covent Garden und Soho in der Monmouth Street wurde jetzt vor wenigen Tagen auf 137 Quadratmeter dieser Store eröffnet. Der ist ganz schlicht im Design, ganz klar in der Formensprache. Und auch mit Materialien versehen, die jetzt auch nachhaltig sind, beziehungsweise den CO2-Abdruck verringern. Und zwar wurde Naturstein, der nicht gebrannt wurde, verwendet, also 5000 Tilly, die in Frankreich eben angefertigt wurden, handgemacht. Die finden dort Verwendung. Und natürlich gibt es jetzt auch einen Repair, Clean and Collect, eine Station. Was man sich bis jetzt in Madrid zum Beispiel schon anschauen konnte. Und in den letzten Monaten, seit Bestehen dieses Repair, Clean and Collect Stationsbestehens, wurden bereits 20.000 Schuhe repariert.
Wow.
Das muss man sich einmal vorstellen, das ist doch eine große Zahl. Da kann man hingehen, also nicht nur mit Veja-Schuhen und Sneakern, sondern mit jeglicher Marke, Schuhen jeder Marke, und diese reparieren lassen. Und das andere Besondere zusätzlich ist im Falle von Veja London, dass die Zustellung und die Nachfüllung des Lagers berat.
Ah, wirklich? Das müssen aber große Anhänger sein und auf den Fahrrädern mit den ganzen Schuhboxen.
Lastenfahrrad.
Muss ich gleich mal googeln, wie das dann ausschaut. Das ist ja Wahnsinn. Gerade Schuh weiß ich ja aus unseren Outlets, die müssen immer wieder schnell nachbefüllt werden. Die brauchen nah und große Lager, weil sonst kommen die nicht auf ihre Drehzahlen sozusagen. Also mit dem Fahrrad, Respekt. Sehr schön.
Wir müssen es halt öfter fahren.
Ja.
Wie gesagt, das ist jetzt das sechste Store gewesen der Marke nach London. Also London ist jetzt in Paris, New York, Bordeaux, Berlin und Madrid.
Ja. Ja, jede Woche gefühlt oder jede Episode jetzt dieses Jahr haben wir irgendwas von Veja berichtet. Fast,
ja, sage ich mal. Genau, kann man nachhören.
Ja. Was trägt Roman für Sneaker? Hier, New Balance. Ja. Keine Veja. Ich habe auch keine Veja im Kasten.
Ich hab sie auch.
Ja, ich auch nicht mehr.
Aber Veja ist mir jetzt schon ein Begriff, weil, wie gesagt, ich habe es wirklich immer
gehört. Ja, was immer cool ist, trotzdem. Also,
wir warten auf die Eröffnung in Wien,
ja,
wie bei einigen Stores. Ne?
Ja, du nicht,
Jo.
Genau. Immer. Ja, seit Jahren.
Ein paar Souvenirshops hätten wir zum Umwandeln in der Stadt, oder?
Ja, genau. Das würde sich auch gut eignen, weil gerade die Schuhflächen, Schuhhandelsflächen in Österreich und vor allen Dingen auch in den Innenstädten stark zurückgegangen sind.
Ja.
Also, das würde auch aus handelsanalytischer Sicht.
Ja,
Du, das entspricht.
Gerade auch, ne? Weil der Mann da, der jetzt auf der Kärntner Straße auch zugemacht hat vor einiger Zeit, das sind dann diese ganzen Multilabels, merkt man. Und dafür sieht man aber, dass mehr Monobrand-Stores dann von Schuhen dann auch aufmachen. Ne? Hast dann Kopenhagen Studios, die Sneaker, jetzt hat in Roermond auch der Maison Garments Sneaker Store seinen ersten Store aufgemacht. Also ja, die gehen dann vielleicht mehr so direct to consumer.
Wir haben in Österreich jetzt Delka, Salamander und CCC eingebüßt. Das sind natürlich schon Flächen.
Ja.
Die wird Veja allein nicht füllen.
Nein, definitiv. Die machen noch kleinere. Ja.
Birds kommt aber wieder. Also, wie gesagt, gibt es ja in der Straße auch schon ein Geschäft und wird sicher noch mehr
Sehr gut.
folgen in Österreich.
Wir beobachten weiter und ja, wie schon eingangs gesagt, ich packe jetzt mein teures Köfferchen und schaue nach Düsseldorf, wo ich immer gerne gespannt drauf schaue, was sich so in Düsseldorf tut, weil es natürlich im Einzugsgebiet von Roermond liegt. Das heißt, da muss man immer ein Auge drauf haben, welche Stores sich da ja, platzieren und eröffnen. Und da hat jetzt tatsächlich Rimowa aufgemacht, und zwar einen neuen Flagship-Store auf der Düsseldorfer Kö, der Königsallee. Die Verkaufsfläche ja, hat 450 Quadratmeter und ist auch zweigeschossig. Also können da auch mal wieder die Luxusköfferchen geshoppt werden. Sehr gut. Und von Köfferchen ziehe ich jetzt weiter und gehe Kaffee trinken, habe ich ja auch schon gesagt. Heidi sagt ja immer, dass Gastro die kleine Schwester des Handels ist. Und wir haben auch im letzten Jahr immer wieder von Pop-up-Cafés berichtet, wie Hermès, Louis Vuitton oder ähnlichen Gastronomiekonzepten. Zuletzt erinnere ich mich, Heidi, du hast einen Beitrag von Sarah, oder war ich das? Ist ja egal, wir haben es jedenfalls hier
Niedermeyer.
wieder genau berichtet. Und die haben ja dann in Dubai, war das, ne?
Das war in Dubai,
Ja.
ja.
Ihren neuesten Store eröffnet mit einem Café auch drinnen der Marke Biedermeier, ne? Und das nimmt sich jetzt auch Tapestry an. Tapestry ist die Gruppe, die die Marken Kate Spade und Coach innehält. Und die lancieren sich jetzt auch ins Food and Beverage Business. Im März eröffnet Coach ein Restaurant in Jakarta. Und nun im April folgt auch Kate Spade mit einem Pop-up-Café in Bloomingdale's in der Dubai Mall. Die sind natürlich alle sehr bunt und eye-catchy. Also ich denke mal, dass das dann auch beiträgt, natürlich die Brand Awareness dann in den Gebieten zu forcieren. Lasst es euch schmecken, würde ich mal sagen.
Ganz genau. Und die kleine Schwester des Handels, die Gastro, die wird immer größer. Ja. Also nimmt immer mehr zu. Also
Ja.
merkt man natürlich auch. Wohl auch. Gut, von Jakarta und vom Kaffee trinken passend geht es weiter. Ja, es wurde beim World Retail Congress in Paris vor wenigen Tagen wurden die coolsten Stores weltweit präsentiert. Darunter sind unter anderem zu finden House of Retails in Amsterdam, Link und Co. in Berlin, Gentle Monster in Seoul, Veja General Store in Paris, Freitag in der Schweiz, On London, aber auch ein Store aus Österreich ist dabei unter den Top 50. Was könnte das sein?
Swarovski.
Nicht ganz, nicht so funkelt.
Schwierig. Vor allem, weil ich es jetzt schon sehe. Jetzt kann ich nicht mehr raten. Sagst du es, Heidi?
Und zwar der IKEA in Wien
Okay.
am Westbahnhof. Der wurde auch unter den 50 coolsten Stores weltweit angeführt.
Na bitte, kann ich schon sagen, ich war im House of Rituals in Amsterdam, in Link und Co. Berlin und auch im IKEA. Also richtig up to date hier.
Wunderbar. An dieser Stelle können wir auch sagen, dass natürlich die Shownotes die Links präsentieren und dass man sich diese coolen Stores natürlich auch ansehen und nachlesen kann.
Wie immer perfekt.
Wie immer. Gut, und eine letzte Neueröffnung kann ich ja aus Österreich verkünden. Und zwar hat Bick und Cloppenburg einen Store in Gmunden eröffnet, im SEB. Das ist das Salzkammergut Familien, also der Salzkammergut Familieneinkaufspark. Und das auf einer Fläche von 2300 Quadratmeter auf einer einzigen Etage. Und die Expansionsstrategie wird somit von Bigl Blombourg weitergeführt. Und Gmunden ist der 14. Standort von Bigl Blombourg nun in Österreich. Das Besondere ist, dass dieses Einkaufszentrum quasi von der Innenstadt und der gesamten Umgebung gut erreichbar ist und auch von sage und schreibe rund 12.000 Besuchern frequentiert wird.
Also täglich?
Täglich, ungefähr. Ziel ist es eben für das Unternehmen Bigl Blombourg weitere Standorte zu erschließen und die Präsenz am österreichischen Markt zu erweitern.
Ja, ich sage mal, Pico und Kloppenburg ist ja auch in die Schieflage geraten vor einigen Jahren. Wir haben auch berichtet, also es ist sehr schön zu sehen, dass es auch da bergauf geht, dass sie auch in Österreich wieder ihre Präsenz verstärken. Und ich finde es immer eine gute Anlaufstelle, wenn man irgendwas sucht, gerade im breiten Spektrum, gehe ich auch gerne in Pico und Kloppenburg auf der Kärntner Straße, um mich da umzuschauen, ne? Weil es da doch dann auch noch ein paar Marken gibt, die man so ja am österreichischen Markt auch nicht findet.
Stimmt.
Letztens auch eine coole Marke entdeckt, Foret, für meinen Freund, da so coole Jacken gekauft. Da gehen wir jetzt immer wieder und schauen, ob es da was es da Neues von der Kollektion gibt. Also ganz interessant.
Wir haben vorige Woche im SEP, im Salzkammer Kulturgemeinschaftspark, die Generalversammlung des Verbandes, des ACSB gehabt und haben uns sonst natürlich auch den Bigl Blombourg, den neuen besichtigt. Also durchaus gut gelungen. Natürlich ein etwas kleineres Format für Bezirks, Hauptorte eben geeignet. Aber sehr nett und wie gesagt, eingeschossig mit schönem Entree. Toll gemacht.
Perfekt. Super. Hast du was gekauft, Roman?
Nein, wir haben sie nur besichtigt.
Aber das eine schließt das andere nicht.
Ja, ich habe das organisiert, das Ganze. Ja. Mir war nicht zu kaufen zumute.
Keine Zeit gehabt. Sehr gut.
Aber perfekter Übergang, oder?
Genau, wir bleiben in Österreich und leiten jetzt über, sage ich mal, zu unseren spannenden Fragen. Roman, kannst du uns vielleicht ein bisschen das Unternehmen noch mal mehr im Detail erklären, dein Team, was ihr so generell macht? Und dann würde ich sagen, stellen wir dir ein paar Fragen und wir freuen uns auf die Antworten.
Ja, also Standort und Markt, das sage ich immer, der Name ist Programm. Wir machen Standort- und Marktanalysen, insbesondere für den Einzelhandel. Haben eben da begonnen in den ersten Jahren, vor allen Dingen in den ersten Jahren heißt, wir sind seit 1973 am Markt. Haben in den ersten Jahren vor allen Dingen Strukturanalysen gemacht für die Wiener Geschäftsstraßen, dann sehr viel Supermarktanalysen für Österreich vor allen Dingen. Dann ist es weitergegangen mit den ganzen Einkaufszentren und Fachmarktzentren-Boom, zuerst einmal in Österreich, dann auch in CE-Ländern, also wo wir vor allen Dingen immer Richtung Osten, Südosten unterwegs waren, in den ehemaligen Kronländern, sage ich jetzt, weniger jetzt Richtung Westen, weil eben die österreichischen Firmen da stark eben in diese, auch mit dem EU-Beitritt in diese Länder expandiert haben und uns da eben praktisch mitgenommen haben. Und jetzt machen wir auch natürlich viele Raumverträglichkeitsanalysen für Fachmarkt- und Shoppingcenter, Erweiterungen meistens mittlerweile und auch für Supermärkte zum Beispiel. Und machen auch Publikationen für Shoppingcenter, für Innenstädte, für Fachmarktgebiete. Und da können wir auch einige einzelhandelsspezifische Daten daraus ziehen, die wir vielleicht heute noch etwas zitieren werden.
Aber das ist ja super spannend, weil, wie gesagt, Glückwunsch zum 50-jährigen Jubiläum. Ja,
danke, voriges Jahr.
53. Zum einen und zum zweiten, also das sind ja jetzt gelesen, rund 15.000 Standorte, die ihr da analysiert habt. Und das war sicher am Anfang nicht so einfach, wo es noch kein Internet gegeben hat und die ganze Technik nicht so weit war. Da wird man dann wahrscheinlich auch mit dem Rollmaß gegangen sein und da hat man ausgemessen, um die Daten einzutragen. Und wie funktioniert das heute? Das wird wahrscheinlich mit Mobildaten sein, oder? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das muss man ein bisschen aufdröseln, das Ganze. Also wir haben seit in den letzten 51 Jahren etwa 4.800 Aufträge gehabt. Und diese 15.000 sind natürlich dann geschätzt, ja, weil wir natürlich teilweise pro Auftrag zum Beispiel haben wir dann einen Auftrag, wo es heißt, grenzen Sie Einzugsgebiete in Spanien ab, dann sind das 50 Standorte für einen Auftrag. Ja. Also wir schätzen jetzt, dass es 50, ich habe sie nicht per Hand abgezählt, aber ich schätze, dass es in etwa 15.000 sein werden. Das Ganze hat sich, wie du richtig sagst, sich massiv verändert. Also ich bin eigentlich 1996 eingestellt worden, um GIS, also geografische Informationssysteme, Computerkartografie, in der Firma zu etablieren. Wir hatten davor immer nur unter Anführungszeichen Wirtschaftler, also Betriebswirtler oder Handelswissenschaftsabsolventen. Ich war der erste Geograf und der eben mit dem BIS-System eben damals schon versiert war. Und ich habe das damals eben für die Firma implementiert, was heute jetzt natürlich unumgänglich wäre. Also davor ist man tatsächlich, wie du richtig gesagt, mit dem Rollmaß abgegangen. Wir haben auch diese Laserpointer gehabt, was wir auch teilweise heute immer noch machen, weil man muss ja, also man geht ja nicht in ein Geschäft, das macht mir mystery-mäßig. Also man geht ja nicht in ein Geschäft und sagt, hallo, da bin ich, wie groß sind Sie? Das wäre nett, ja. Sondern man versucht ja das praktisch, die Größe zu erfassen, ohne dass der das mitbekommt.
Ah, ja, okay. Ja,
das heißt, wir zählen teilweise zum Beispiel Stützen ab, also Pfeiler, ja. Und diese Pfeiler natürlich gerade in Fachmärkten wiederholen sich ja in einem regelmäßigen Abstand. Das heißt, wenn ich einmal diesen Pfeiler abgehe und der weiß, der ist 6 Meter, dann brauche ich nur das Multiplizieren.
Ja.
Ja. So hilft man sich, teilweise hält man es bei großen Gebäuden mittlerweile auch mit Google Maps, wo man ja von außen das messen kann und dann muss man halt Lagerräume und so weiter abziehen, da haben wir natürlich unsere Erfahrungswerte. Also es hat sich massiv verändert. Warum schielt man eigentlich so auf diese Fläche? Ja? Das ist jetzt, man könnte sagen, Fläche ist eigentlich irrelevant. Warum ist das so wichtig? Es ist deswegen wichtig, weil wir über die Fläche ja den Umsatz ermitteln. Und wir sind jetzt nicht in den USA, wo jeder gerne sagt, ich mache XY Umsatz, sondern das ist ja meistens ein sehr gut gehütetes Geheimnis. Und über die Fläche können wir eine Indikation mit der sogenannten Flächenproduktivität eben auf den Umsatz schließen. Und deswegen erheben wir immer Flächen und deswegen sind diese ganzen Einzelhandelsstatistiken sehr flächenbasierend aufgestellt. Ja, das ist vielleicht nur so als Background-Info. Ja. Du hast das zweite Thema jetzt richtig erwähnt. Wir haben Das ist das eine. Also wie erfassen wir die ganze Handelslandschaft? Mhm. Das andere ist, wie erfassen wir eigentlich Kundengewohnheiten? Und da hast du jetzt schon richtig diese Mobiltelefone natürlich jetzt, Mobiltelefonanalysen ins Treffen gebracht. Davor haben wir das gemacht, teilweise durch Kundenkartenanalysen, teilweise durch Befragungen, teilweise durch Kennzeichenanalysen vor Ort, teilweise eben auch durch Kaufkraftstromanalysen, die wir in den 80er Jahren auch noch teilweise für Wien zum Beispiel auch gemacht haben. Die hat es bis eigentlich in die 2010er Jahre durchaus gegeben, also wo man sich praktisch bezirksmäßig meistens die Konsumgewohnheiten der Bewohner in diesem Bezirk angesehen hat. Also man hat dann gesehen, okay, die kaufen eher vor Ort, die kaufen im Bezirk, die kaufen außerhalb des Bezirks. Mhm. Jetzt mit dieser Mobiltelefonanalyse ist es natürlich ein anderes Spektrum, das wir da erreichen können. Da haben wir auch einen Partner mit Hutchinson 3, die eben diese Mobiltelefondatenauswertungen machen. Und das ist natürlich wirklich eine neue Welt, die sich da erschließt. Man muss natürlich immer mit DSGVO und Datenschutz natürlich aufpassen. Aber es sind schon sehr, sehr spannende Sachen, die man da eben rausbringen kann. Vor allen Dingen stündlich aktuell, täglich aktuell.
Ja.
Das ist für uns als Handelswissenschaftler, mir ist wurscht, ob das die Frau Meier oder der Herr Huber ist.
Ja,
mir
ist viele nur Leute.
Wichtig, ja, ja, mir ist nur wichtig, das ist halt jemand, der fast jeder hat ein Handy.
Ja.
Und du kannst halt da wirklich also Wiederkommensraten anschauen, wie viel, männlich, weiblich, natürlich in Altersgruppen, teilweise sogar natürlich, wie die wohlhabend sind oder weniger wohlhabend. Das kann man darin auch festmachen, welches Handy sie zum Beispiel haben.
Ja.
Also da ist wirklich mittlerweile eine neue Welt hat sich da eröffnet. Ja. Und da sind wir eigentlich noch am Anfang. Mhm. Wäre natürlich jetzt aus Sicht der Handelswissenschaft durch die DSGVO etwas gebremst. Da ginge noch viel, viel mehr, ja. Gesichtserkennung und so, sage ich ja. Mhm. Das ist aber dann schon wieder eine andere Welt. Die könnte man natürlich mit der Mobiltelefonwelt, sage ich jetzt einmal, verknüpfen. Also, aber da sind wir natürlich teilweise auch. Und das akzeptiere ich natürlich auch durchaus eben auch dem Datenschutz dann verpflichtet. Irgendwo ist dann auch vorbei.
Ja.
Und es ist auch gut, wenn es irgendwann einmal vorbei ist.
Ja,
sowieso. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt hat der Einzelne, also wenn man diese Peak-Zeiten sich jetzt anschaut, ja, man weiß ja ungefähr an welchem Tag, zu welcher Zeit dann am meisten Menschen sich in Einkaufsstraßen zum Beispiel befinden, dann könnten ja die Einzelhändler hergehen und genau natürlich diese Zeit nutzen für Aktionen, für irgendwelche besonderen Werbungen oder Rabatte genau in diesem Zeitraum, weil sie eh schon diese Leute in der Umgebung haben oder eben nicht, um welche in einem gewissen Zeitraum anzulocken. Das wird wahrscheinlich ja eh passieren, oder?
Das schon, ja. Und da sind wir jetzt genau bei diesem Koppeln dieser Mobiltelefonanalysedaten dann zu eigentlich Marketingaktionen. Ne? Also das passiert schon. Die Shopping Center zum Beispiel haben auch mit so Beacons gearbeitet, wo du halt dann tatsächlich auch die Customer Journey, wie es so schön heißt, eben auch innerhalb zum Beispiel eines Shopping Centers, weil IKEA angesprochen wurde, da weiß ich, dass es auch Experimente in diese Richtung gegeben hat. Also wie lange verweile ich sogar bis vor einem Regal. Ja, und ist durchaus spannend. Und wie gesagt, da sind wir sicherlich noch am Anfang. Mittlerweile, glaube ich, ist das Technikinteresse vielleicht schon ein bisschen gewandelt. Also wenn ich das 15. SMS bekomme, dass ich jetzt gerade vor einem Snickers-Store stehe und da sind jetzt die neuen New Balance Snickers und ich kriege schon wieder irgendeine Push-Up-Nachricht, dass ich die doch bitte unbedingt zu kaufen hätte. Also ich bin ja schon alt, aber mich würde das wahrscheinlich nerven. Ja. Also ich glaube, das hat sich da, diese Peak ist schon etwas überschritten und man muss da vielleicht wieder ein bisschen zurückrudern. Aber ich sehe, wie seht ihr das? Weil ihr setzt das sehr in dieser Thematik.
Ja, ich finde es auch teilweise unheimlich, man dann redet man oder steht dann eben jetzt von einem New Balance Store und dann 2 Sekunden später bekommt man da den
Genau.
Instagram-Sponsored-Ad, wo ich mir denke, sag mal, hört ihr mir zu oder seht ihr, wo ich bin? Also mich nervt dann auch.
Also ich bin auch sicher, dass du, wie du jetzt vielleicht Jakarta gegoogelt hast, ja, dass du jetzt viele Angebote von Hotels in Jakarta bekommst, wo
Das
du
kann sein.
deinen nächsten Urlaub in Indonesien machen sollst. Und
Ja.
das ist halt dann schon, finde ich, ein bisschen ja, sekant. Ja.
Definitiv. Kann, aber ich fand es auch manchmal praktisch, wenn ich dann manchmal Sachen nicht finde. Aber dann sonst rede ich einfach so laut in mein Handy rein und sage so: Blumen, Muttertag zum Beispiel, wo kann ich welche bestellen? Und hoffe, dass ich dann Werbung bekomme, ne? Damit
Okay,
ich dann
also
es
du
gezielt.
nutzt diesen
Ich
Algorithmus aus,
nutze es auch, ja.
verstehe. Raffiniert, Bernhard,
Ja,
raffiniert.
genau. Sehr schön. Also ich hätte jetzt mal auch so eine Frage. Was sind dann so eure Hauptauftraggeber? Sind das dann eher mehr so Marken oder Städte oder Shopping am Center?
Zuerst uns Developer vor allen Dingen, also
Ja.
Leute, die im Shoppingcenter, Fachmarktzentren entwickelt
Ja.
haben. Wir bemühen uns sehr stark Richtung Städte im Moment, weil die haben sicherlich Aufholbedarf.
Ja.
Da sind wir sicher in Deutschland deutlich weiter. Da wird nämlich auch diese Innenstadt Wiederbelebung, sage ich jetzt mal,
Ja.
gefördert. Das ist in Österreich leider noch nicht der Fall. Da versuchen wir natürlich, weil wir sehr handelsspezifische Daten haben, die auch schon zurückreichen in
Ja.
Innenstädten bis 2013. Und in Wien habe ich es zurückreichend bis 1970, nicht jährlich, aber halt in unterschiedlichen zeitlichen Abständen. Da können wir eben aus einem Pool dieser Entwicklung auch eben schöpfen. Und da wäre meiner Meinung nach schon noch durchaus Luft nach oben. Ja,
Ja.
was das betrifft, Richtung Innenstädte, könnte man das wirklich deutlich analytischer vorgehen, als das die Innenstädte bis jetzt tun. Die meisten, muss man
Ja.
sagen. Es gibt sehr wohl Innenstädte, die sich damit massiv beschäftigen. Und ja, das muss man echt sagen, auch da sagen, die haben auch meist Erfolg, zumindest was die Leerstandsquote betrifft. Die haben wirklich geringe Leerstandsquoten und auch teilweise wirklich schwierigen Terrains. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an Wels oder Mödling. Mödling hat die Shopping City Süd vor den Toren, also das ist jetzt nicht unbedingt die einfachste Ausgangslage. Auch Wels hat ein sehr, sehr starkes, peripheres Fachmarktangebot
Ja.
und stehen beide sehr, sehr gut auch in der Innenstadt da. Also man
Ja.
sieht, wenn man datenaffin, und da sind wir nicht die einzigen Anbieter, Mobiltelefone haben wir dann schon erwähnt, und da
Ja.
gibt es genügend andere analytische Tätigkeiten, wenn man sich damit beschäftigt, kann man auch wirklich Erfolg damit haben. Das
Ja.
ist hier nicht der einzige Weg, aber ein analytischer Weg,
Ja.
der sicherlich zum Erfolg führen kann.
Definitiv stimme ich dir auch voll bei, dass man da die Daten nutzen sollte, die man auch vorhanden hätte. Ja? Wenn ich jetzt eine Marke wäre, kennst du jetzt ja geografisch super aus, die bislang so im Online- oder Wholesale vertreten ist. Welche Tipps würdest du der Marke geben bezüglich ja, ersten Store-Eröffnungen? Welche Perimeter sollten die beachten?
Das erste Mal, was ich da fragen würde, ist, wo willst du eigentlich hingehen? Also welchen Betriebstyp willst du bespielen? Ja? Also willst du in einer Innenstadt sein? Willst du in einem Shoppingcenter sein? Bist du ein discountorientierter Betrieb, der vielleicht nur in Fachmärkten aufpoppen möchte? Wenn er mir das einmal ja, sagen kann, vielleicht gibt es
Ja.
auch Betriebe, die hybrid sind, die durchaus mehrere Linien da bespielen, dann ist es, sage ich mal, die ersten 10 Standorte sind einfach. Ja? Also,
Ja.
wenn ich jetzt in Innenstädte gehe, ich spreche jetzt gegen mein Geschäft, aber
Ja.
gehe in Wikipedia, schau dir die Liste an, ja, die ersten 10 größten Städte, da wirst du nicht so falsch liegen. Ja.
Ja.
Bei den Standorten 20 bis 30 bis 40, da kommen wir dann vielleicht schon in Gefilde, wo es interessant wird, wo wir vielleicht mitsprechen sollten. Warum? Erstens einmal gibt es dann Kannibalisierungseffekte, das heißt, dass sich verschiedene Shops mittlerweile gegenseitig den Umsatz
Ja.
wegnehmen. Zweitens gibt es möglicherweise Standorte, die es vielleicht zum Beispiel geschickter ist, diesen zu wählen und nicht unbedingt dann die Innenstadt. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich habe mehrere Vertriebslinien, die ich da haben könnte,
Ja.
dann gehe ich halt vielleicht in die Shopping City und nicht jetzt dreimal nach Wien, sondern vielleicht nur zweimal nach Wien. Und das sind dann schon Fragestellungen, wo ich glaube, dass es durchaus interessant ist, dass wir damit sprechen. Wie gesagt, die ersten 4, 5, das ist relativ einfach.
Genau.
Das kann ich, wenn Sie in Einkaufszentren gehen, schauen Sie die größten 5 Zentren an, wenn Sie große Zentren haben.
Ja.
Das ist die Frage. Wenn ich jetzt einen Betriebstyp habe, der sagt, nein, ich bin in einem Nahversorgungszentrum unterwegs,
ja,
dann ist es wahrscheinlich geschickt, uns zu kontaktieren, weil wir halt 245 Shoppingcenter katalogisiert und publiziert haben.
Ja. Sehr gut. Jetzt haben wir auch über die Innenstädte geredet. Wir sind jetzt in Baden, aber in der Nähe von Wien, und Heidi und ich haben ja auch die letzten Mal schon ein bisschen philosophiert, dass wir uns ein bisschen sorgen über diese ganzen Souvenirs und CBD-Shops. Ich meine, ich rede ja auch oft mit Marken, die mir dann auch teilweise sagen, nein, da will ich nicht hin, ich will nicht gegenüber von einem CBD-Shop sein, wenn ich jetzt an die leere Halloberfläche denke, die jetzt auch gerade schwierig in der Nachvermietung ist. Was ist so deine Meinung zur Entwicklung der Wiener Innenstadt und was wäre deine Empfehlung, da anders zu machen, wenn man auch von den Best-Practice-Beispielen redet?
Also wir haben die Innenstädte, jetzt, da rede ich jetzt gar nicht nur von Wien, sondern wir schauen seit 2013 eben die 24 größten Innenstädte an. Also es sind eigentlich 20 Städte plus 5 Wiener Geschäftsstraßen.
Mhm.
Also in Wien ist 5-mal sozusagen vertreten mit den 5 größten. Und was wir da querbeet über ganz Österreich sehen, ist, dass die Bekleidungsflächen, weil du Hallhuber erwähnt hast, also stark zurückgehen. Also das ist wirklich ein massiver Rückgang der Bekleidungsflächen in den letzten 10 Jahren. Das ist auch in Wien so. In Wien würde ich jetzt einmal natürlich trennen zwischen, wenn wir jetzt die größten zwei hernehmen, zwischen die City und der Marie-Hilfer-Straße. Die City hat eine sehr konstante Entwicklung, die Marie-Hilfer-Straße wackelt im Moment, das muss man schon sagen, das ist sicherlich auch Lamar-bedingt. Mhm. Ja. Aber wir haben eine relativ hohe Leerstandsquote in der Marie-Hilfer-Straße von ohne Lamar jetzt 6,2%. Wenn ich die sogenannten Leerstände im Umbau, und da fällt jetzt das Lamar hinein, dazu nehme, sind wir dann bei 18%. Das ist recht hoch. Also wenn man sich überlegt, fast jede 5. Quadratmeter steht leer. Und da muss man jetzt überlegen, bei dem Leerstand im Umbau, natürlich, wie gesagt, da spielt Lamar natürlich sehr stark rein. Ja, das muss man schon dazu sagen. Aber jeder 5. Quadratmeter steht leer. Ich weiß schon, das hören Stadtmarketiers nicht gern, weil die sagen, ja, das haben wir ja schon vermietet und das ist in 3 Monaten, ist da der beste Shop der Welt.
Ja,
ja schon. Aber wenn ich jetzt als Kunde dorthin gehe, ist er gerade leer.
Ja. Ja.
Und das ist halt für mich, ich weiß schon, das ist jetzt eine Diskrepanz zwischen den Stadtmarketing-Verantwortlichen und uns als Erhebende. Aber ich habe praktisch die Brille des Kunden auf.
Ja.
Und der Kunde sieht im Moment eine leere Fläche.
Ja.
Und wenn da steht, Hallhuber coming soon, ja, oder wer auch immer coming soon, ist es zwar nett, aber es ist noch immer leere
dann
Fläche.
Dann siehst du es als leer. Das ist nämlich lustig, dass du das sagst. Nämlich auch mal die Diskrepanz bei mir. Ich bin ja in der Vermietung, im Leasing. Ne? Und dann haben wir unsere Finance-Teams, die natürlich dann auch die Leerstandsquoten und Average Void erheben. Und ich sage immer, na, das ist nicht leer, das ist vermietet. Ne? Also
ja.
Für den Vermietungsmanager gibt es ja nichts Schlimmeres, als sag ich mal solche Generic Vinyls, wo gar nichts draufsteht. Wenn dann zum Beispiel New Shop coming soon, dann steht schon der konkrete Shop, dann ist es schon vermietet. Und ich sage so, das könnt ihr doch so nicht rechnen. Der baut ja gerade aus. Aber ja,
genau,
klar, der Kunde.
Das ist das Problem. Also ich habe Diskussionen auch mit Stadtmarketiers und auch mit der Wirtschaftskammer, der sagt, das ist nicht leer, weil der Eigentümer will das ja gar nicht vermieten.
Ah, gut.
Ja, ja, hat er recht. Nach seinem Zugang hat er recht. Ja. Nur mein Zugang ist ja der kundenorientierte Zugang und für mich ist es leer.
Ja, genau.
Egal, ob der jetzt einen strategischen Leerstand hat und der übermorgen aufsperrt, leer ist leer.
Ja.
Wobei übermorgen stimmt jetzt nicht ganz. Wir wissen ja, dass die Publikationen natürlich dauern, bis sie kommen. Also wenn ich sehe, dass der in 2 Wochen aufsperrt, nehme ich ihm schon als eröffnet.
Nein,
check aber schon noch einmal, ob er wirklich geöffnet hat. Bei Coming Soon steht er oft. Ne?
Also, Sehr gut. Ja, du hast ja eh schon jetzt auch mal erzählt, Mahü, Wiener Innenstadt ein bisschen, wo du sagst, wie die Entwicklungen hingehen. Hast du da noch irgendwelche Pros und Cons versus City?
Ja, die Marie-Hilfer-Straße jetzt Lamar ist natürlich nicht nur das einzige Problem. Wir haben natürlich das Problem des U-Bahn-Baus.
Mhm.
Also wir haben in den 90er Jahren haben wir die ganze Marie-Hilfer-Straße praktisch durch die U3 praktisch als Baustelle gehabt.
Ja.
Da haben wir auch damals einen Umsatzindex gemacht und da hat man massiv gesehen, also wie eine Baustelle eben da die Umsätze beeinflusst,
das
natürlich negativ beeinflusst. Jetzt haben wir da natürlich eine punktuelle Baustelle, aber die natürlich ist schon noch massiv, also das kommt dazu. Es kommt auch dazu, diese Begegnungszone, die meines Erachtens nach noch immer nicht wirklich greift. Ja. Das sind sicherlich Sachen, die der Marie-Hilfer-Straße derzeit, eben auch das ist Verkehrskonzept, wo die Marie-Hilfer-Straße sicherlich im erweitersten Einzugsgebiet, ja, also Leute, die die mit dem Auto die Marienhilfestraße angefahren haben, tun das wahrscheinlich sicherlich im Moment weniger, weil es halt einfach schwierig ist, der Marienhilfestraße nicht unbedingt geholfen haben. Dass die Aufenthaltsqualität der Marienhilfestraße besser ist, ist unbestritten. Also wenn ich mal dort bin, ist schön, sage ich jetzt einmal salopp.
Ja.
Aber bis ich hinkomme, ist es schwierig und das merkt man halt auch an Kundenherkunftsanalysen von der Marienhilfestraße.
Ja.
Und das spielt alles zusammen und natürlich kommt auch dazu der Rotstift, sage ich jetzt einmal, der Expansionisten, die vielleicht 2-3 Mal auf der Marienhilfestraße waren, die sagen, naja, ein Geschäft weniger tut es auch, jetzt halt abgesagt. Ja, und der da den Rotstift sicherlich eher ansetzen, wenn ich 2-3 Geschäfte habe, um halt dann bei einem anderen, in einer anderen Geschäftsstraße zumindest einmal da zu sein. Das ist jetzt nicht nur ein Trend auf der Marienhilfestraße, wir sehen das zum Beispiel auch in Linz auf der Landstraße, dass man sich halt dann auf einen Shop konzentriert. Und das merkst du natürlich gerade in einem Flagship-Store-Standort wie die Marienhilfestraße und natürlich dann massiv, weil das ist halt dann meistens kein 50 Quadratmeter Shop, der wahrgenommen wird, sondern halt ein deutlich größerer. Und jetzt sind wir wieder bei der Fläche. Wir berechnen ja auch die Leerstandsquote von der Fläche und natürlich, wenn große Flächen abhanden kommen, merkt man das natürlich auch in der Leerstandsquote.
Ja, das geht dann schnell, weil das sind große Shops. Aber dafür entwickelt sich doch die Neubaugasse. Also ich bin da immer gerne persönlich, ich weiß jetzt nicht, wie da die Leerstandsquoten sind, ob das auch mitgerechnet wird, aber finde ich da auch so coole, hippe Shops, die dann da reingehen mit coolen Cafés und Bars. Also da gehört ich mich auch gerne auf eigentlich.
Ja, die Leerstandsquote wird auch da mitgerechnet. Ja. Ich kann da jetzt die Neubaugassen-Leerstandsquote allein nicht sagen, das müsste man ausrechnen. Subjektiv betrachtet, glaube ich aber, dass sie besser ist.
Ja.
Und wie gesagt, mir gefällt diese Idee der Neubaugasse sehr gut, diese Idee dieser Spezialisten, was sie natürlich nicht ganz durchziehen, weil es gibt ja sehr wohl filialisierte Shops, aber man versucht halt irgendwo ein wenig andere Shops zu bringen und die Neubaugasse ist dafür, finde ich, auch prädestiniert, weil sie ja die Grundpassantenfrequenz der Marienhilfestraße hat und somit Passanten, die vielleicht einmal was anderes sehen wollen, eben da sehr gut gleich mitnehmen kann. Die müssen jetzt nicht extra zur Neubaugasse irgendwo 15 Minuten in die U-Bahn steigen, sondern sind vielleicht schon auf der Marienhilfestraße und sagen so, jetzt gebe ich mal ein bisschen was Alternatives. Also das haben sie, finde ich, sehr, sehr gut gemacht.
Das würde man auch im ersten Bezirk wünschen, also Handwerksbetriebe mehr, weil momentan gefühlt sperren alle zu, ja. Aber dass da mehr von unserer DNA, was Österreich ausmacht, was das Handwerk, was wir quasi in der Tradition haben, dass da Geschäfte wären, die man dann den Touristen auch zeigen könnte, nicht? Mhm. Das wäre natürlich eine tolle Geschichte.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob die dann die Neubaugasse finden und all die tollen Geschäfte, die dort sind. Es gehört natürlich meiner Meinung nach auch diese Handwerksbetriebe und diese Traditionsbetriebe vermehrt in den ersten Bezirk.
Ja, definitiv, stimme ich dir zu. Ich glaube, das spielt halt auch Miete eine große Rolle. Wenn ich mit ein paar Shops rede auf der Neubaugasse, die dann sagen, das haben wir jetzt so eine tolle Miete dann bekommen, dann ist es da natürlich attraktiver als jetzt, wir sind jetzt nur da und verdienen aber null Geld.
Es gibt einen interessanten Ansatz bezüglich Handwerksbetriebe in Paris von der Bürgermeisterin, von dieser Frau Hidalgo, die ja nicht nur diese 15-Minuten-Stadt eingeführt hat, sondern die eben auch gesagt hat, sie will das französische Handwerk fördern und hat dort eben dann, glaube ich, teilweise, das müssten wir jetzt genau nachrecherchieren, aber sie haben, glaube ich, sogar Shops aufgekauft und auf jeden Fall stützen sie die Miete massiv. Man weiß natürlich den Hintergrund, den politischen Hintergrund der Frau Hidalgo, die ist natürlich eine eher linksorientierte Politikerin, die aber versucht eben dahingehend auch Shops zu stützen, um das französische Handwerk dort zu stützen in Bestlagen, was sich natürlich die Handwerker dort niemals leisten können.
Ja,
super.
Da kann man jetzt natürlich, das ist jetzt eine Diskussion, wo man die führen sollte, sagt, okay, warum soll ich das stützen oder nicht, aber es ist durchaus ein Zugang, wenn man eben Handwerksbetriebe oder eben typisch zum Beispiel dann österreichische Werkstätten, Handwerker eben an sehr guten Standorten haben möchte, werden sich die derzeit aktuellen Mieten, das muss man offen sagen, so nicht leisten können.
Ja, nein, aber in Wahrheit ist es unsere Pflicht, dass wir diese schauen, dass man die weiter am Leben erhält. Und weil ja, es ist, man kann nicht immer nur alles in KI und KI erstecken und nur da die Zukunft sehen. Weil die Zukunft ist nicht nur KI, die Zukunft hat auch beides irgendwo in meinen Augen. Die Zukunft kann nur dual sein, irgendwo KI und die Handwerkskunst.
Weil, zusammengefasst, wie wir es auch oft sehen, ne? In den NFTs etc. Immer. Aber auch vielleicht kurz zu Paris gesagt, in unserem MacArthur Glen Designer Outlet Paris Giverny haben wir auch eine große Fläche dieser Handwerkskunst und traditionellen Marken gewidmet, eine große Fläche, Arsemeter heißt das.
Ah, super. Ganz wichtig und ganz toll. Ich schaue ja gern über den Tellerrand hinaus und in die Zukunft. Roman, jetzt die Frage, wenn man jetzt betrachtet, vielleicht die Erde von oben, vom Mond oder wo auch immer, 2040 oder um 2040, also nicht in den nächsten wenigen Jahren, sondern ein bisschen weiter entfernt. Wie glaubst du, wie schaut es dann aus in den Innenstädten? Wie dann wird die Situation in den Innenstädten sein? Weil wir wissen ja, früher waren Innenstädte immer wieder Treffpunkte, Kommunikationszentren, da hat man sich getroffen, da waren Märkte, da hat man ja, Zeit verbracht, Menschen getroffen, eingekauft. Also das war im Zentrum immer der Fall. Ja? Dann, natürlich gab es dann die Einkaufszentren, Einkaufsstraßen auch. Aber wie glaubst du, wie wird sich da 2040 herum diese Situation auf diesem Planeten bewegen?
Reden wir erst einmal von Österreich, ja? Also die österreichische Brille, weil ich da natürlich auch sehr gute Daten habe. Wir sprechen jetzt natürlich auch immer von Einzelhandelsflächen, die jetzt verlustig gehen. Das stimmt, aber wir sind da jetzt im 1-2%igen Bereich pro Jahr. Wir hatten massive Einkaufsflächen oder Verkaufsflächenzuwächse in den 70er, 80er, 90er Jahren. Auch bis, wir haben Wien seit 1970 eben durch beobachtet. Also da geht es immer nur bergauf bis 2015 etwa. Ja. Und jetzt haben wir halt einmal eine kleine Delle. Aber was ich damit sagen will, ist, die Innenstädte haben sich sehr stark auf den Handel verlassen in den letzten 30, 40 Jahren. Warum? Erstens, die Hauseigentümer haben gesehen, da gibt's eine gute Miete zu kassieren. Das mache ich. Dann nehme ich jetzt kein Büro, dann nehme ich keine Wohnfläche, dann nehme ich doch lieber einen Shop in mein Erdgeschoss oder vielleicht sogar ins erste, zweite Obergeschoss. Ja. Den Städten war das durchaus auch recht. Auch die Städte haben durchaus teilweise zum Beispiel Ämter ausquartiert, raus ja, aus der Innenstadt, um zum Beispiel auch Handelsflächen zu schaffen. Also Handel war everybody's darling. Und jetzt geht das Pendel halt ein bisschen in die andere Richtung. Der Handel sagt, wir haben genug Flächen. Der Handel orientiert sich immer dorthin, wo die Leute hinwollen. Und wenn die Leute im Internet sind, dann orientiert er sich halt auch ins Internet. Nicht nur, aber auch. Mhm. Und dementsprechend werden wir halt nicht mehr so viele Handelsflächen brauchen. Und wir werden, und das ist, finde ich, das Positive, möglicherweise diese Multifunktionalität einer Stadt in den nächsten 10, 15 Jahren wieder mehr zurückbekommen, wie wir sie hatten. Multifunktionalität meine ich, da gibt es ein Amt, da gibt es eine Rechtsanwaltskanzlei, da gibt es einen Mediziner, da gibt es einen Zahnarzt, da gibt es nicht nur Handel. Ja? Das ist für den Handel vielleicht ein bisschen negativ, aber ich finde, das ist für eine Stadt, weil du hast das richtig gesagt, da trifft man sich und da geht man ja nicht nur shoppen, ja, sondern da trifft man sich, das ist ein sozialer Treffpunkt, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Ja? Und ich glaube, dass das in Zukunft mehr wieder so sein wird, als es jetzt im Jahr 2015, wo wahrscheinlich der Peak dieses Handels, der Handelsflächen war. Also wir haben es beobachtet, ab 2018 gehen die Flächen zurück in den Innenstädten, eben damals. Mhm. So würde ich das jetzt einmal aus meiner Glaskugel sehen. Ja.
Super, na, finde ich auch wichtig, weil wie gesagt, Innenstädte müssen belegt werden.
Und ich will es nicht nur negativ sehen.
Nein,
ja, wie gesagt,
nein,
wir haben vielleicht dann mehr Gastronomiebetriebe, wir haben mehr Ämter, wir haben mehr medizinische Einrichtungen, wir haben vielleicht auch mehr Wohnen wieder im Erdgeschoss, barrierefrei, was auch immer.
Ja, sehr gut. Der optimistische Blick in die Zukunft.
So war jetzt vielleicht nicht unbedingt für den Handel, aber wie gesagt, ja. Und ich bin auch sicher, dass den Handel in den 2040 geben wird. Also es ist jetzt nicht so, dass wir keine Handelsflächen mehr haben. Also wie gesagt, noch einmal, die Handelsflächen haben sich da fast verdoppelt. Also da können wir viele Jahre mit 1% verlieren, ja?
Ja.
Bis wir da wirklich wieder auf dem Stand sind, der 1970 oder so war.
Ja. Ja. Gut so.
Und man muss ja schauen, man muss ja das Ganze im Auge betrachten. Also nicht nur immer nur auf eine Sparte, sondern und schauen, bis es eine Thema, dass das immer nur wichtig ist, sondern es ist wie ein Uhrwerk. Da spielen viele Zahnräder mit. Ja? Und um etwas Funktionierendes zu haben, müssen die alle ineinander greifen, damit das Uhrwerk funktioniert. Mhm. Und wenn man so eine Stadt als Uhrwerk sieht,
genau.
Ja. Dann ist es eben mehr als Handel.
Braucht man die diversesten Aspekte. Und da spielt auch natürlich die digitale Welt eine große Rolle. Deswegen würde ich sagen, schauen wir, was wir in unserer nächsten Kategorie Neues haben. Danke, Roman, schon für die ganzen Einblicke. Und ja, du bleibst eh noch bei uns bis zum Schluss.
Digitale Neuheiten.
Ja, und da gibt es eine Meldung von Louis Vuitton. Louis Vuitton hat wieder ein digitales NFT auf den Markt gebracht. Und zwar als Teil seines VIA-Projektes. Das Wir-Projekt ist quasi, da wurde ein Manifest herausgegeben, und zwar digitale Handwerkskunst zum Thema Reisen. Grenzenlose Kreativität ist auch ein Thema, und herausgegeben hat das Nikolaus Kessler. Wir haben letzten Juni bereits davon berichtet, dass Louis Vuitton für digitale Schatztruhen um 39.000 Euro gelauncht hat. Und die waren dann natürlich mit NFTs verbunden. Nun gibt es ein neues NFT. Und zwar handelt es sich dabei um eine von Pharrell Williams entworfene Jacke, die es in physischer und in digitaler Form eben gibt. Das NFT kostet 10.900 Euro, ist 200 Mal verfügbar, also 200 Stück, und wird auch eben als NFT verkauft. Wer kann es kaufen? Und zwar Inhaber können es über eine Token-Webseite kaufen und bekommen dann die Jacke, die physische, Ende des Jahres 2024. Es gab schon mehrere Teile davon, von diesen NFTs. Und zwar begonnen hat das mit einer orangefarbenen Tasche mit Monogramm Speedy 40. Also das hat um die 8.500 Euro gekostet damals. Gefolgt von einem digitalen Mini-Koffer, 6.000 Euro. Und eben die Schatztruhe und nun eine Jacke. So sind wir jetzt beim vierten Teil aus dieser Serie von Louis Vuitton.
Bekommt man zumindest auch was für sein Geld, was man physisch anziehen kann, nicht nur der Avatar.
Genau, ist ja auch eine gute Verbindung.
Ja.
Ganz genau. Und an dieser Stelle können wir auch einen nächsten Gast ankündigen für eine der nächsten Folgen in dieser Kategorie. Und zwar ist das Matthias Lechner. Er ist Head of Metaverse und Web 3 für, also bei breite Tiefe, und auch Founder und CEO von NFBbrands.x.
Na, da sind wir gespannt, was wir da alles auch lernen können von der Welt. Du bist ja schon sehr affin. Ich bin da noch immer nicht ganz in dieser NFT-Welt angekommen. Ich tue bei Instagram ein bisschen meine Avatare umziehen, aber haben wir auch nichts gekauft.
Vielleicht nach der Folge.
Nach der Folge, eventuell, genau. Super, und damit schauen wir in unsere letzte Kategorie.
Retail Gossip.
Ja, hier muss ich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Heidi hat hier ganz coole Sachen gefunden, und am Dienstag hoste ich eine Barbecue-Party.
Oh.
Und ich muss unbedingt diese Heinz Barbecue-Soße kaufen. Also das ist jetzt zur Feier des 65. Jubiläums von Barbie, TM mit Mattel zusammen. Und es gibt eine limitierte, rosa, vegane Mayo mit Barbecue-Soße. Also hier, ich habe mir die schon aufgemacht, alles ganz pink. Ich hoffe, die kann man auch in Österreich erwerben. Den Link stellen wir in die Bio. Ich habe es noch nicht getestet. Hoffentlich kommt die noch rechtzeitig an. Und was ich noch nicht besitze, aber jetzt geht es ja auch immer weiter mit den Crocs Capsule Collections. Wenn ich jetzt hier im Barbecue-Mode bin, kann das ganz praktisch sein, weil ich will natürlich nicht auf meine neuen Rauleder-Mason-Garments diese pinke Barbecue-Soße kleckern, wie man in Deutschland sagen würde. Vielleicht würde ich mir da Crocs zulegen. Und zwar Crocs Pringles. Heidi rollt schon die Augen, sagt bitte nicht. Nachdem McDonald's und Crocs kooperiert haben, gibt es jetzt eine Crocs Pringles Edition. Ja, kann man sich dann bitte auch auf den Fotos und den Link anschauen, was es da für verschiedenste Versionen gibt. Es sieht jedenfalls lustig aus. Und damit würde ich sagen, wir beenden den Podcast mit sonnigen Ausblick ins Wochenende und sage danke Heidi, danke Roman.
Gerne.
Wir hoffen, dass du vielleicht mal wieder bei uns vorbeischaust mit ein paar spannenden Insights.
Jederzeit.
Mit dem Retail News Flash Podcast am Laufenden bleiben. Am besten durch Abonnieren des Retail News Flash auf LinkedIn und der eigenen beliebtesten Podcast-Plattform. Bis in 2 Wochen.